SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Frank Hofmann herzlich willkommen. Die Mitgliederzahlen der großen Kirchen sinken, damit auch die finanzielle Ausstattung. Dagegen steigen Anforderungen an die Verwaltung und es wächst der Wunsch, Strukturen effizienter zu machen. So auch in den evangelischen Kirchenkreisen, den lokalen Leitungsebenen zwischen der evangelischen Landeskirche und den Kirchengemeinden. Vor diesem Hintergrund hatten die Kirchenkreise Saar-Ost und Saar-West beschlossen, zum 1. Januar 2026 zu einem neuen Kirchenkreis mit dem Namen Kirchenkreis an der Saar zu fusionieren. Dieser neue Kirchenkreis gehört zur evangelischen Kirche im Rheinland, zählt rund 113.500 Gemeindemitglieder und er ist damit einer der größten Kirchenkreise in der Landeskirche. Große Teile des Saarlandes sind dabei, nicht aber etwa der Saar-Pfalz-Kreis und Teile des Ostertals. Heute in Dillingen die erste Synode, also das Parlament tagt sozusagen des neu gegründeten Kirchenkreises an der Saar. Was dort besprochen wird und welche Weichen gestellt werden, das erfahren wir von Pfarrer Christian Weyer. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, danke schön.
Das wird die konstituierende Synode des neuen Kirchenkreises sein. Welche Entscheidung wird für Sie die wichtigste an diesem Tag sein?
Da werden wir versuchen herauszufinden, wo wir eigentlich mit dem neuen Kirchenkreis hinwollen. Wir wollen also in der Fläche präsent sein, in Seelsorge und Gottesdienst. Auf der anderen Seite merken wir natürlich auch, dass der Bedarf schrumpft, dass die Menschen uns nicht mehr so in Anspruch nehmen. Und wie können wir wieder so werden, dass die Menschen auch gerne zu uns kommen?
Was wäre da das wichtigste Beispiel, was Sie nennen könnten für eine Zusammenarbeit?
Ja, zum Beispiel auf kreiskirchlicher Ebene überlegen wir immer wieder, was wir für die Jugendarbeit tun können. Wir haben eine Fachstelle Jugend eingerichtet mit Referentinnen und Referenten. Und die Frage stellt sich natürlich immer wieder, welchen Dienst leistet diese Fachstelle und wie kann sie so wirken, dass sie den Kirchengemeinden tatsächlich Nutzen bringt.
Dafür gibt es Beispiele?
Ja, die wollen wir entwickeln. Wir haben keine Vorgaben, sondern wir wollen das von den Synodalen wissen. Wir wollen wissen, was die Mitglieder unserer Leitungsorgane, die ja in der Synode vertreten sind, was die aus den Kirchengemeinden und aus den Arbeitsbereichen unseres Kirchenkreises kommen, was diese für Wünsche an uns haben als Kirchenkreis, was diese für Ziele von uns erwarten.
Dann werden praktisch die einzelnen Punkte nacheinander abgearbeitet. Es wird auch eine neue Geschäftsordnung geben für diesen neuen Kirchenkreis. Strukturen sollen effizienter werden, sagen Sie. Können Sie uns ein Beispiel geben, wo man das jetzt in der neuen Organisationsstruktur am deutlichsten sehen kann?
Also in unserer Organisationsstruktur kann man es dadurch sehen, dass unsere Terminkalender jetzt alle wesentlich luftiger geworden sind. Wir haben früher zum Beispiel 3 Finanzgremien gehabt. In 3 Finanzgremien ist im Prinzip dasselbe besprochen worden, manchmal von denselben Leuten. Aber formal mussten natürlich die Beschlüsse in den 3 Gremien gefasst werden. Und jetzt haben wir nur noch ein Finanzgremium, was darüber zu bestimmen hat. Wir hatten früher 2 Kreisnodalvorstände, einen Verbandsvorstand, eine Verbandsvertretung. Alles das ist jetzt viel günstiger organisiert, sodass wir hoffen, dass wir auch wieder mehr Zeit für das Wesentliche haben, für die Inhalte, für die wir arbeiten.
Für die Menschen vor Ort, durch diese Fusion soll natürlich auch Geld eingespart werden. Es soll effizienter werden, wie Sie gerade gesagt haben. Was wird denn ein großer Abstrich sein, auf den sich Mitglieder der evangelischen Kirche in dem neuen Kirchenkreis an der Saar möglicherweise einstellen müssen?
Im Moment ist es so, dass wir die Fusion nicht aus finanziellen Gründen angefangen haben und deswegen ja auch keine großen Abstriche zu befürchten sind. Die Landeskirche hat jetzt einige Vorgaben gemacht, die uns hier im Saarland auch treffen. Stichwort Studierendengemeinden. Da müssen wir jetzt mit den Studierendengemeinden gucken oder mit der Studierendengemeinde hier im Saarland gucken, wie wir die Struktur neu aufsetzen. Aber im Moment gibt es keinen Spar- oder Schließungsbeschluss. Wir sparen natürlich dadurch, dass wir keine 2 Superintendenten stellen und keine 2 Büros mehr vorhalten müssen, sparen wir natürlich schon ein bisschen an Personalkosten. Aber das ist nicht der Haupteffekt der Fusion. Der Haupteffekt soll sein, dass unsere Organisationsform effizienter wird.
Also von oben verordnetes Sparen, was Sie jetzt in Teilen umsetzen müssen. Sie haben die Studierenden als Beispiel genannt. Aber für die Menschen in den Gemeinden wird es nicht spürbar sein, dass irgendwas wegfällt sozusagen.
Nein, also durch die Fusion fällt nichts weg. Wir haben natürlich im Moment Schwierigkeiten, was die Kirchensteuereinnahmen anbetrifft. Die gehen zurück. Wir haben Gemeindegliederrückgang, aber das hat nichts mit der Fusion zu tun, sondern das ist ein allgemeines strukturelles Problem, an dem wir im Moment arbeiten müssen.
Aber auch ein Grund für diese Fusion jetzt?
Auch ein Grund für die Fusion, denn als der Kirchenkreis Saar-West gegründet wurde im Jahr 2009, hatte er noch 90.000 Gemeindeglieder. Jetzt hat er gerade mal 65.000. Also daran merkt man schon, wie wichtig die Fusion war.
Sie, Herr Weyer, sind der Vorsitzende der Bevollmächtigtenkommission. Ist das korrekt?
Des Bevollmächtigtenausschusses.
Ausschusses. Mhm. Das heißt also, Sie sind kommissarischer Leiter des Kirchenkreises, bis ein neuer Superintendent gewählt ist.
Genau so ist es. Ich nehme im Moment kommissarisch die Funktion des Superintendenten wahr. Mhm. Die Synode jetzt bereitet in Teilen die Wahl der neuen Superintendentin oder des neuen Superintendenten vor, die wird dann im Oktober bei einer zweitägigen Wahlsynode vorgenommen werden. Und dort werden auch viele andere Funktionen neu gewählt.
Nochmal zurück in die Gemeinden, die pastorale Arbeit. Können sich die Kirchengemeinden jetzt darüber freuen, dass von dem neuen fusionierten Kirchenkreis an der Saar mehr Unterstützung kommt, als es bisher der Fall war?
Das hängt davon ab, wie weit die Kirchengemeinden diese Unterstützung brauchen und sie auch anfordern. Es gibt ja Kirchengemeinden, die sehr selbstständig und sehr gut arbeiten. Es gibt aber auch andere Bereiche, in denen ist die Personalnot inzwischen schon sehr, sehr groß. Wir haben das Problem, dass uns sich auf Fahrstellen kaum noch Personen bewerben. Und da braucht es eben vom Kirchenkreis gute Ideen. Wie kann man neue Personalkonzepte entwerfen? Wir haben das in einer Region des Kirchenkreises, wo wir die Fahrstellen jetzt auf die Ebene des Kirchenkreises ziehen und sie regional einsetzen, also nicht mehr nur auf die einzelnen Gemeindegrenzen bezogen. Für solche Modelle brauchen die Kirchengemeinden den Kirchenkreis, wenn sie es wollen.
Ist das schon ein Beispiel für einen Schwerpunkt im neuen Haushaltsplan für 2026? Den will ja die Synode in Dillingen heute beschließen.
Ja, also ein Schwerpunkt ist, dass wir zwei Fahrstellen eben in dieser Region Saarbrücken-West auf die Kirchenkreisebene ziehen. Sie werden dann allerdings von den Kirchengemeinden aus der Region Saarbrücken-West refinanziert. Das ist auch neu, dass Fahrstellen, die eigentlich in der Gemeinde oder in der Region eingesetzt werden, jetzt im Haushalt des Kirchenkreises auftauchen.
Und bringt das einen Vorteil? Ich bin da rechnerisch jetzt nicht auf der Höhe.
Es ist ein Systemwechsel, weil bisher die Fahrstellen sind rein vor Ort bei den Kirchengemeinden angesiedelt. Wenn sie auf der Ebene des Kirchenkreises angesiedelt sind, ist der Einsatzbereich breiter. Man kann auch mehr vereinbaren, was an Aufgaben zum Beispiel für diese Fahrstellen vorgesehen ist, weil wir dann aus einer Perspektive gucken, die einzelne kleine Gemeindegrenze überschreitet. Und das ist im Moment notwendig in vielen Bereichen.
Manch einer wird sich jetzt vielleicht fragen, wird man denn als Gemeindemitglied trotz der Fusion gehört werden können, also mitbestimmen können? Können Sie den Menschen so eine mutmaßliche Angst nehmen?
Ja, die Angst kann ich nehmen, weil an der Grundstruktur unserer Kirche ändert sich ja nichts. Vor Ort in den Kirchengemeinden kann der Kirchenkreis im Grunde nichts durchsetzen, ohne dass die Kirchengemeinden das wollen, ohne dass die Presbyterien das anfordern, ohne dass sie sagen, Kirchenkreis, wir brauchen dich. Erst dann können wir gemeinschaftliche Lösungen mit denen entwickeln. Und insofern ist gewährleistet, dass vor Ort tatsächlich das Prinzip, was in der evangelischen Kirche gilt, die Gemeinde letztlich die Hoheit hat. Der Kirchenkreis ist immer in dienender Funktion. Er wird diese dienende Funktion in Zukunft stärker wahrnehmen müssen. Und ich nehme an, dass das sich auch auf Dauer etwas verschieben wird. Aber im Moment ist es tatsächlich so, dass die Kirchengemeinden noch immer das Sagen haben.
Sagt Pfarrer Christian Weyer. Heute findet in Dillingen die konstituierende Synode des neuen Kirchenkreises an der Saar statt. Wir haben darüber gesprochen, welche Entscheidungen gefällt werden und welche Weichen dort gestellt werden. Für rund 113.500 Mitglieder. Herr Weyer, haben Sie vielen Dank.
Gerne.
Pfarrer Christian Weyer hat uns gestern hier im Studio besucht. Von der evangelischen Kirche nun zur katholischen Kirche in Deutschland. Sie zieht Bilanz ihres Reformprojektes Synodaler Weg. 6 Jahre, 5 Vollversammlungen und ein mühsames Ringen. Seit Donnerstag läuft in Stuttgart die Abschlusssitzung. Vertreter der Deutschen Bischofskonferenz, des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken als Sprecher der Laien und Vertreter des kirchlichen Lebens schauen nach 6 Jahren, was der synodale Weg der katholischen Kirche gebracht hat. Zentrale Themen waren Macht, Rolle der Frauen, Sexualmoral und priesterliche Lebensform. Der Vatikan zeigte dabei im Verlauf des Prozesses immer wieder Grenzen auf. Was ist der synodale Weg? Das erklärt Michael Lehmann.
Der synodale Weg ist ein Gesprächs- und Reformprozess innerhalb der katholischen Kirche. Im Dezember 2019 trafen sich dazu Bischöfe der Deutschen Bischofskonferenz mit Vertretern des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Sie suchten vor allem Antworten auf die vielen Fragen, die während der Missbrauchskrise innerhalb ihrer Kirche immer brisanter wurden. Zum Beispiel, inwieweit Machtverhältnisse in der katholischen Kirche oder die Lebensformen von Priestern systemische Ursachen für die Missbrauchsfälle in der Kirche waren. Auf insgesamt 5 Synodalforen wurden in den vergangenen Jahren sehr viele konkrete Fragen heftig diskutiert. Dabei ging es nicht nur um Glaubwürdigkeit, sondern den Reformbedarf der Kirche. Schwerpunktthemen dabei die Sexualmoral, Macht- und Gewaltenteilung, priesterliche Lebensformen und die Rolle der Frauen in der Kirche. Die Mehrzahl der katholischen Bischöfe Deutschlands hat den synodalen Weg unterstützt. Aus dem Vatikan kamen bisher vor allem skeptische bis ablehnende Reaktionen. Auf der abschließenden Versammlung des synodalen Weges in Stuttgart soll nun genauer analysiert werden, was genau dieser langjährige Gesprächsprozess der katholischen Kirche bisher gebracht hat und noch bringen könnte. Für viele Beschlüsse ist die Zustimmung Roms erforderlich und am Ende liegt es in der Entscheidung jedes Bischofs, ob er Reformvorschläge umsetzt.
Und was hat der synodale Weg gebracht?
Mein Name ist Christian Weißner von Wir sind Kirche. Der synodale Weg in Deutschland ist dringend notwendig gewesen nach der Missbrauchsstudie der deutschen Bischöfe. Die Studie hat gezeigt, wo es brennt in der Kirche. Machtmissbrauch, Frauenausschluss, Pflichtzölibat, Sexualmoral. Dieser synodale Weg muss weitergehen.
Dorothee Santer-Klemm, geistliche Beirätin auf Bundesebene des katholischen Deutschen Frauenbundes. Das Gesicht der Kirche ist ja für viele tatsächlich weiblich. Und das muss sich auch in den Ämtern niederschlagen.
Ich bin Peter Kohlgraf, Bischof von Mainz. Wir haben zum Beispiel eine Frauenkommission mittlerweile im Bistum Mainz. Wir haben eine queere Seelsorge eingerichtet, die Menschen begleitet.
Irmenstädter Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Wir haben eine Veränderung erreicht in der Frage, wie ehrlich und wie klar wir Analysen transparent machen.
Mein Name ist Ulrike Gücken-Hüßmann. Ich bin die stellvertretende Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands. Also es gäbe Dinge, die hier in Deutschland morgen Sonntag umgesetzt werden könnten, wenn die Bischöfe mutiger wären.
Abschließend geht es in Religion und Welt jetzt um ein Thema, das normalerweise nicht laut öffentlich diskutiert wird. Suizid, also Freitod. Die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben, kurz DGHS, ist eine Organisation, die Menschen in einen freiwilligen Tod begleitet. Jetzt hat die DGHS Bilanz für das Jahr 2025 gezogen, Zahlen präsentiert und Motive, weshalb sich Menschen an die Gesellschaft wenden. Über ihre Arbeit will die DGHS eine Informations- und Diskurskampagne starten. Matthias Bertsch berichtet.
Knapp 900 assistierte Suizide hat die DGHS im vergangenen Jahr organisiert. Gut 40% mehr als 2024. Die meisten der Betroffenen haben Krankheiten und Lebenssattheit als Beweggründe für ihre Entscheidung benannt. Die mit Abstand größte Gruppe dabei waren Frauen im Alter von 80 bis 89 Jahren. Darunter auch die berühmten Showstars, die Kessler-Zwillinge.
Es war eine Riesenberichterstattung natürlich, auch in Medien, die von breiten Bevölkerungskreisen gelesen werden oder konsumiert werden, sodass also der Tod der Kessler-Zwillinge, der Doppelsuizid, also insofern für die DGS relevant war, als es in breite Bevölkerungsschichten dann diese Information gab, dass ein begleiteter Suizid in Deutschland auch legal ist und man nicht in die Schweiz fahren muss.
Nach wie vor sei das Wissen darum sehr gering, so der Präsident der DGHS, Robert Rossbruch. Um das zu ändern, hat die Organisation eine Kampagne in den sozialen Medien gestartet. Betroffene und Angehörige berichten in sogenannten Testimonials, warum der assistierte Suizid für sie oder ihre Angehörigen wichtig ist. Einer davon ist Ulrich Bartels.
Meine Mutter hatte nach dem Tod meines Vaters keinen rechten Lebenswillen mehr. War nicht akut krank, die typischen Beschwerden im Alter, sie war 83 Jahre alt. Aber es war nichts akut Lebensbedrohliches dabei, sie wollte einfach nicht mehr.
Der Musikwissenschaftler beschreibt in dem Video, wie seine Mutter und er ihre letzten Stunden verbracht haben. Er könne sich vorstellen, dass es ein wunderschönes Ende gewesen sei. Aber bergen solche Schilderungen, genau wie manche der Berichte über den Tod der Kessler-Zwillinge, nicht die Gefahr, andere zu ermutigen, sich ebenfalls das Leben zu nehmen? Die Wissenschaft spricht von einem sogenannten Werther-Effekt.
Wenn das so wäre, Werther-Effekt, dann würde jetzt ein Riesenran auf die Organisationen kommen mit Freitodbegleitungen nach dem Tod der Kessler-Zwillinge. Und das ist eben nicht der Fall. Wir haben nicht 1% mehr Anträge, als das vorher auch der Fall war.
Sterbehilfe würde in Deutschland meist unter dem Gesichtspunkt der Suizidprävention diskutiert, so Rossbuch. Doch man müsse differenzieren. Es gäbe zwei sehr unterschiedliche Gruppen. Menschen in psychischen Krisen, die man schützen müsse, und solche, die sich ganz bewusst für den Suizid entschieden hätten.
Dort, wo es Zweifel gibt, wo es psychiatrische Diagnosen gibt, dort ist Prävention zwingend notwendig. Und das unterstützen wir auch. Aber für Menschen, die nach langer Überlegung einen rationalen Entschluss gefasst haben, für mich ist die Freitodbegleitung die Option. Diese Menschen brauchen keine Suizidprävention. Die haben sich schon entschieden.
Wie schwierig diese Unterscheidung in der Praxis sein kann, macht der Fall einer Mitarbeiterin der DGHS deutlich, die einen Sterbehilfeaktivisten bei dessen Suizid unterstützt hat. Gegen sie ermittelt die Staatsanwaltschaft, dass eine Entscheidung wegen einer psychischen Erkrankung möglicherweise nicht frei verantwortlich gewesen sei. Zu diesem Fall wollte sich Robert Rossbruch jedoch nicht äußern.